Sie hören den Artikel Novemberpogrome 1938, Kapitel Weitere Schritte in der Judenpolitik, Umgang mit den Verbrechen nach 1945 und Historische Einordnung, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Weitere Schritte in der Judenpolitik. Juden, die die Novemberpogrome überlebten, mussten indirekt den Beginn des Zweiten Weltkriegs finanzieren, in dessen Verlauf wiederum ihre Vernichtung zum obersten Ziel wurde. Im Einzelnen ordnete Göring noch am selben Tag als, wie er sagte, „ harte Sühne “für die Juden an: das Verbot von Einzelläden, Gewerbe - und Handwerksbetrieben, Versandgeschäften, Bestellkontoren, das Verbot von Märkten, Messen, Ausstellungen, Werbung, Bestellannahmen, das Verbot, Mitglied einer Berufsgenossenschaft zu sein, die Verordnung zur Wiederherstellung des Straßenbildes bei jüdischen Gewerbebetrieben, nach welcher Juden die vom 8. bis 10. November entstandenen Schäden im Straßenbild auf eigene Kosten sofort zu beseitigen hätten, und dass Versicherungsansprüche von Juden deutscher Staatsangehörigkeit zugunsten des Deutschen Reichs beschlagnahmt werden. Die sogenannte Sühneleistung oder Judenbuße sollte innerhalb eines Jahres in vier Quartalsraten aufgebracht werden. Die erste Rate wurde am 15. Dezember 1938, die letzte am 15. August 1939 fällig. Jeder jüdische Bürger, der mehr als 5000 Reichsmark Vermögen besaß, musste davon 20% als Judenvermögensabgabe an den Staat abgeben. Zugleich wurde den Juden verboten, Staatsanleihen zu verkaufen. Sie mussten die Sühneleistung also durch den Verkauf von Immobilien, Schmuck, Kunstgegenständen oder Sparguthaben aufbringen. Damit sollte das Staatsdefizit kurzfristig zur Hälfte gedeckt werden. Eine zweite Durchführungsverordnung legte eine fünfte Zahlung zum 15. Dezember 1939 fest, sodass insgesamt 25% des Vermögens abgegeben werden mussten. Die Summe von insgesamt 1.126.612.495 Reichsmark erhöhte das damalige Steueraufkommen des Reiches von 16 auf über 17 Milliarden um gut 6%. Bereits am 10. November wurde den Juden Waffenbesitz verboten. Es folgten Verbote der Teilnahme am Kulturleben, des Besuchs von Theatern, Kinos, Tanzvarietés, Kabarett, Zirkus usw. Am 14. November ordnete Reichserziehungsminister Bernhard Rust die sofortige Entlassung jüdischer Schüler aus deutschen Schulen an. Von den Hochschulen waren sie zuvor schon verbannt worden. Am 28. November wurde den Regierungsbezirken erlaubt, Juden den Zutritt bestimmter Ortsbereiche zu bestimmten Zeiten zu verbieten. Sie konnten nun auch optisch für die restliche Bevölkerung verschwinden, noch bevor sie deportiert wurden. Am 3. Dezember erfolgte die Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens, die von Hugo Dietrich, dem Hausjuristen des Flick-Konzerns, ausgearbeitet worden war. Darin wurde allen Juden vorgeschrieben, ihre Gewerbebetriebe zu verkaufen oder abzuwickeln, ihren Grundbesitz zu veräußern und ihre Wertpapiere bei einer Devisenbank zu hinterlegen. Außerdem durften sie Juwelen, Edelmetalle und Kunstgegenstände nicht mehr frei veräußern Damit wurde es auch wohlhabenden Juden nahezu unmöglich gemacht, noch auszuwandern. In den Folgejahren wurden diese Maßnahmen präzisiert und radikalisiert, um Juden jegliche Existenzgrundlage in Deutschland zu nehmen. Dies wurde vom Regime ausgenutzt, um den verbleibenden und nunmehr arbeitslosen Juden Zwangsarbeit aufzuerlegen. Am 20. Dezember 1938 veröffentlichte Friedrich Syrup, der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, einen Erlass, wonach Juden in staatspolitisch wichtigen Vorhaben, das heißt in der Rüstungsindustrie, streng getrennt von der regulären Belegschaft im geschlossenen Arbeitseinsatz ausgebeutet werden konnten. Für die Organisation waren die lokalen Arbeitsämter zuständig. Damit sich kein Jude dem entziehen konnte, wurde die seit 1935 bestehende Erfassung aller Juden in einer Judenkartei vervollkommnet, manche Verwaltungen legten eigene Judenregister an. Am 24. Januar 1939 erteilte Göring Heydrich zunächst den Auftrag, die sogenannte Judenfrage durch, wie er sagte, Auswanderung oder Evakuierung zu lösen. Dazu gründete und leitete Heydrich dann die Reichszentrale für jüdische Auswanderung. Seit Kriegsbeginn machte man diese den Juden jedoch Schritt für Schritt unmöglich. Nun begann die Zwangsumsiedlung in sogenannte Judenhäuser. Zugleich wurden die ghettoisierten Juden immer stärker in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und aus der Öffentlichkeit verbannt. Ihre Einkaufszeiten wurden außerhalb der sonst gültigen Geschäftszeiten gelegt. Ihr Ausgang wurde zeitlich begrenzt. Nach den PKWs wurden auch ihre Fahrräder, Elektrogeräte und Wollkleidung konfisziert. Die Benutzung von Straßenbahnen, Omnibussen, Telefonen, das Betreten von Krankenhäusern, der Kauf von Zeitungen, Büchern, Blumen und bestimmten Lebensmitteln wurden ihnen verboten. Ihre Lebensmittelzuteilungen wurden mehrfach gesenkt. Zur öffentlichen Brandmarkung mussten sie ab dem 1. September 1941 den Judenstern tragen, der schon 1938 erwogen worden war. Wiederum am 9. November jenes Jahres erhielten tausende Juden Berlins, Frankfurt am Mains und Münchens erstmals den behördlichen Befehl, ihre Wohnungen zu räumen und sich zur Deportation an den Versammlungsplätzen und Bahnhöfen einzufinden. Diese massenhafte sogenannte Evakuierung in Lager war an den 1938 in die KZs Verschleppten bereits vorexerziert worden. Von nun an rollten die Züge ins Baltikum zu den dortigen Todesschwadronen, später nach Chelmo und in die noch nicht fertiggestellten Arbeits- und Vernichtungslager außerhalb der Vorkriegsgrenzen Deutschlands. Umgang mit den Verbrechen nach 1945. Strafrechtliche Ahndung. Kurz nach Kriegsende hoben die Besatzungsmächte die Verjährungsfristen für Delikte wie Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Diebstahl, Brandstiftung, Sachbeschädigung und Nötigung auf. Zugleich wurden die deutschen Strafverfolgungsbehörden angewiesen, gegen Täter der Pogrome zu ermitteln und Anklage zu erheben. Die Delikte der Novemberpogrome wurden tatsächlich vergleichsweise umfassend verfolgt. Die strafrechtliche Ahndung zog sich jedoch in den Westzonen bzw. der Bundesrepublik noch bis 1955 hin. Dabei lässt sich an den Gerichtsverfahren eine Entwicklung zu immer milderen Urteilen und wachsenden Schwierigkeiten bei der Tataufklärung ablesen. Der ehemalige Gauleiter von Hamburg, Karl Kaufmann, sagte als Zeuge vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg 1946 falsch aus, er hätte den Novemberpogrom in Hamburg verboten. Tatsächlich gingen die Zerstörungen der SA-Kommandos in Hamburg nach demselben Muster vonstatten wie andernorts. In einer ersten Phase bis zum Jahre 1947 war die Gerichtsbarkeit personell unterbesetzt und konnte nur eine Minderheit der Täter aburteilen, doch waren fast alle neu eingesetzten oder im Amt belassenen Richter unbelastet. Die Gerichte verwarfen die Ausrede des sogenannten Befehlsnotstandes unter Hinweis auf das deutsche Beamtengesetz von 1937, das die Verweigerung eines verbrecherischen Befehls erlaubt hätte. Meist wurde der Begriff der Rädelsführerschaft vom Gericht weit ausgelegt, so dass dem SA-Führer oder NS-Amtswalter die bloße Anwesenheit am Tatort straferschwerend angerechnet wurde. Oft wurde in solchen Fällen auf schweren Landfriedensbruch erkannt, der Zuchthausstrafen nach sich zog. Während einer zweiten Phase zwischen 1948 und 1949 machte sich in der Bevölkerung ein Stimmungswandel bemerkbar. Die Entnazifizierung wurde als ungerecht empfunden und war geradezu verhasst, die Aufgabe der Vergangenheitsbewältigung wurde als weniger wichtig eingestuft und eine Schlussstrich-Mentalität war unverkennbar. Dies schlug sich in den Aussagen von Zeugen nieder, denen öfter die Bereitschaft zu objektiver Mitwirkung fehlte. Während Täter in der ersten Phase von der Anklage überrascht wurden, in Untersuchungshaft keine Möglichkeit zu Absprachen hatten und geständig waren, konnten Täter sich nun vorher absprechen und Zeugen beeinflussen. Die Verurteilungsquote sank deutlich. Meist wurden SA-Führer jetzt nur wegen einfachen Landfriedensbruchs zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die durchschnittliche Strafzumessung für schweren Landfriedensbruch sank in dieser Phase von 24 Monaten auf 16 Monate. Auch die Strafen für Körperverletzung oder Sachbeschädigung fielen nun deutlich milder aus. Die dritte Phase der strafrechtlichen Behandlung der Novemberpogrome begann mit dem am 31. Dezember 1949 in Kraft getretenen Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit, das der Bundestag gegen die Bedenken des Hochkommissars John J. McCloy erließ. Das bayerische Staatsministerium der Justiz protestierte im Gesetzgebungsverfahren ausdrücklich aus dem Grund, dass die Amnestie auch die Mehrzahl der Täter der Novemberpogrome von 1938 straffrei stellen würde. Mit dem Straffreiheitsgesetz wurden sämtliche vor dem 15. September 1949 begangenen Straftaten, mit Ausnahme von Steuerdelikten, amnestiert, für die auf nicht mehr als 6 Monate, unter bestimmten Umständen sogar auf bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe erkannt worden war bzw. voraussichtlich erkannt werden würde, wenn die Tat noch nicht abgeurteilt war. Dieses politische Signal wurde von der Richterschaft, die inzwischen wieder belastete ehemalige Nationalsozialisten in ihren Reihen hatte, nicht überhört. Mehrere Verfahren wurden eingestellt, zu einer Anklageerhebung kam es deutlich seltener und lediglich die Fälle von schwerem Landfriedensbruch wurden noch regelmäßig vor Gericht abgeurteilt. Bezeichnungen. Die Ereignisse wurden bereits 1938 von Tätern, Augenzeugen und Betroffenen sehr verschieden bezeichnet. Seit ihrem 50. Jahrestag 1988 wurde der verbreitete Ausdruck Kristallnacht oder Reichskristallnacht zunehmend problematisiert. Die Debatte um die angemessene Bezeichnung ist offen. Zeitgenössische Bezeichnungen: Die in die Konzentrationslager verschleppten Opfer sprachen von der Rat-Aktion oder der Mordwoche. Victor Klemperer schrieb in sein Tagebuch von der Grünspan-Affäre. Walter Tausk fühlte sich an die Bartholomäusnacht erinnert. Viele Augenzeugen der Pogrome erinnerten sich an damals umlaufende Ausdrücke wie Glasnacht, Gläserner Donnerstag und Kristallnacht, die auf die an diesem Tag zersplitterten Fensterscheiben jüdischer Häuser anspielten. Diese Bezeichnungen scheinen aber nur mündlich tradiert worden zu sein, denn schriftliche Belege für Kristallnacht aus der Zeit des Nationalsozialismus gibt es keine, für Reichskristallnacht nur einen. Der Ministerialdirektor im Reichsarbeitsministerium, Wilhelm Börger, spottete am 24. Juni 1939 in einer Rede auf dem Gautag des NSDAP-Gaus Hannover-Ost in Lüneburg unter dem Gelächter seiner Zuhörer: Zitat: Also die Sache geht als Reichskristallnacht in die Geschichte ein. Sie sehen, das ist humoristisch erhoben, nicht wahr? Zitat Ende. Die Zeitungen der Exil-SPD und der Untergrund-KPD nannten die Ereignisse Judenpogrome. Täter der SA und HJ sprachen wie beim Röhmputsch von einer Nacht der langen Messer. Diesen Ausdruck hörten Opfer als Gerücht über eine ihnen bevorstehende Racheaktion schon im Vorfeld. Die Dienststellen des NS-Regimes und die vom Reichspropagandaministerium gelenkten Medien benutzten Propagandaausdrücke wie Judenaktion, Novemberaktion, Vergeltungsaktion oder Sonderaktion. Die angeordneten Versammlungen des Folgetages nannten sie antijüdische Demonstrationen oder gerechte Vergeltungskundgebungen. Reichskristallnacht war jedoch anfangs kein staatliches Propagandawort. Wahrscheinlich prägte der Berliner Volksmund die Wortschöpfung Kristallnacht angesichts der vielen zerbrochenen Fenster und Kristallleuchter der Synagogen und Geschäfte. Der Ausdruck Reichskristallnacht wandte sich dann gegen die damaligen Machthaber, indem er ihren inflationären Gebrauch der Vorsilbe Reichs satirisch verspottete. Diese regimekritische Bedeutung ist nicht schriftlich belegt, wurde später aber von Zeitzeugen bestätigt. Adolf Arndt von der SPD, der im November 1938 in Berlin als Rechtsanwalt tätig war, sagte in der Verjährungsdebatte des Deutschen Bundestages vom 10. März 1965, Zitat: Den 8.9. November 1938, den man doch nicht, Herr Bundesjustizminister, als sogenannte Reichskristallnacht bezeichnen sollte. Das ist ein blutiger Berliner Witz gewesen, weil man sich damals nicht anders zu helfen wusste. Zitat Ende. Demnach versuchten ohnmächtige Zeitzeugen damit, wenigstens privat, ihre innere Empörung in grimmiger, sarkastischer Form zu äußern. Erst als der Ausdruck in der NSDAP bekannt wurde, deuteten Parteimitglieder ihn zynisch um. so sagte der Funktionär Wilhelm Börger im Juni 1939 auf dem Gautag der NSDAP in Lüneburg: „Die Sache geht als Reichskristallnacht in die Geschichte ein. “Der Begriff wurde also schon kurz nach seinem Entstehen von den Tätern vereinnahmt, so dass die ursprünglich gemeinte bitter-ironische Distanz gegenüber dem Staatsterror und dessen ideologischer Bemäntelung verloren ging. Nach Herbert Obenaus war es die amtliche und bewusst verharmlosende Bezeichnung für den Pogrom. Auch Bensusan et al. Halten Kristallnacht für eine euphemistische Bezeichnung der Nazi-Propaganda. Bezeichnungen nach 1945. In Texten der ersten Nachkriegsjahre finden sich Ausdrücke wie Judennacht, Kristallnacht, Novemberpogrom, Novembernacht, Pogromnacht, Tag der Scherbe, Tag der deutschen Scherbe, Reichsscherbenwoche, Reichskristalltag, Kristallwoche oder Reichskristallwoche, Reichstrümmertag, Synagogenbrand, Synagogensturm, Synagogenstürmernacht, Verfolgungswoche. In der DDR wurden die Ereignisse in der Regel faschistische Pogromnacht genannt. In der Bundesrepublik setzten sich laut Brockhaus aus dem Jahr 1952 Kristallnacht und Reichskristallnacht durch. Diese werden bis heute sowohl umgangssprachlich als auch lexikalisch verwendet, auch in anderen Ländern und unter Historikern, jedoch meist mit kritischer Distanz, angedeutet durch Anführungszeichen. Da der Ausdruck widersprüchliche Mitbedeutungen anklingen lässt, die nur Kenner seiner Entstehung verstehen, stieß er schon früh, besonders bei den Opfernachfahren, auf Kritik und Ablehnung. So befürchtete die Notgemeinschaft der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen am 10. Jahrestag 1948, „Ehe es soweit ist, dass sich dieses falsche Wort im allgemeinen Sprachgebrauch so eingebürgert hat, dass es nicht mehr wegzubringen ist, möchten wir darauf hinweisen, welche Entstellung mit der Benutzung dieses Wortes verbunden ist. Das Wort Kristallnacht ist nicht von den früher Verfolgten erdacht und in den Sprachgebrauch gebracht worden.“ Dennoch wurde der Ausdruck öffentlich und fachlich üblich, weil er die unausgesprochenen Widersprüche griffig zusammenfasste. Nämlich Reichs als Hinweis auf das propagandistisch bemäntelte Regierungsverbrechen, das alle Bürger einbezog, Kristall als ironische Beschönigung für die Zerstörung von menschlichem Glück, Leben, Eigentum, Miteinander und Nacht als Metapher für die politische Finsternis, die sich bis 1945 fortsetzte und ins Ungeheure steigerte. 1982 parallelisierte die Rockband BAP in ihrem Rocksong Kristallnach die Novemberpogrome mit problematischen Aspekten der Gegenwart und erhob sie so, zu einer Metapher für jede Art von unmenschlichem Verhalten. Damit trug sie zu einer Historisierung des Nationalsozialismus bei und verkürzte die Ursachen der Pogrome im Sinne eines unterkomplexen Antikapitalismus. Seit 1988 intensivierte sich die Bezeichnungsdebatte. Entstehung und regimekritischer Sinn des Ausdrucks Reichskristallnacht wurden weithin vergessen. Er wirkte nur noch zynisch gegenüber den menschlichen Opfern und Überlebenden, als seien damals nur Fensterscheiben zu Bruch gegangen. So verlangte etwa Avraham Barkhai 1988, die Bezeichnung müsse aus der Geschichtsschreibung verschwinden, weil sie böswillig verharmlosend sei und Assoziationen an ein Fest erwecke. Heutige Bezeichnungen: Heute wird die Bezeichnung Kristallnacht als euphemistisch empfunden. Die Alternativbegriffe sind laut dem Germanisten Ole Löding aber ebenfalls problematisch. Die seit der Mitte der 1980er Jahre von Politik und Medien öfter verwendete Bezeichnung Reichspogromnacht fördert Kritikern zufolge die notwendige Vergangenheitsbewältigung nicht, sondern täuscht sie eher als erledigt vor. Dass die Umbenennung nur im deutschen Sprachraum stattfand, könne den Austausch mit anderssprachiger Forschung und ausländischer Literatur erschweren. Die Bezeichnung als Pogrom stellt die Aktionen lokalen und regionalen Massakern an Juden seit dem Mittelalter an die Seite, erfasst aber nicht ihre Organisation durch eine Staatsregierung für ein ganzes Staatsgebiet, die eine landesweite Enteignungs-, Deportations- und Vernichtungspolitik einleitete. Dies kann dazu beitragen, den Holocaust zu verharmlosen. Zudem undifferenziert auf das Reich abhebe, als ob es vom mittelalterlichen Heiligen Römischen Reich bis zum Dritten Reich eine Kontinuität gäbe. Immerhin deute er mit dem metaphorischen Wortbestandteil Nacht die Verdunkelung von Menschlichkeit und Zukunft an. Zudem stellt die Vorsilbe Reichs, die sich in zahlreichen Wendungen der Zeit finde, nach Wolfgang Benz, Zitat, eine nachträgliche Referenz an die Sprache des Unmenschen dar. Die Bezeichnung Reichspogromnacht sei unhistorisch und verhöhne unbeabsichtigt die Opfer. Einige neuere historische Untersuchungen bevorzugen deshalb die Bezeichnung Novemberpogrom oder Novemberpogrome. Sie soll emotionale Assoziationen vermeiden und so einen sachlichen Rückblick auf das Geschehen fördern. Monatsangabe und Plural deuten die längere Dauer der Ausschreitungen und der folgenden KZ-Inhaftierungen an. Sie gilt als die am wenigsten problematische Bezeichnung. Gleichwohl wird Reichskristallnacht weiterhin gebraucht. Der Politologe Harald Schmid wies auf die Dialektik des Begriffs hin. Er sei einerseits als internationales Fachwort für Historiker unaufgebbar, andererseits verbiete sich eine distanzlose Übernahme wegen der komplexen Mitbedeutungen. Harald Schmid folgerte daraus, Zitat, doch das Wort bleibt auch ein nützlicher sprachlicher Stolperstein. Denn die scheinbar bloß etymologische und semantische Kontroverse führt geradewegs zum Gespräch über die ganze NS-Vergangenheit, den kritischen Umgang mit ihr und das Bemühen um moralische Genauigkeit, auch in der heutigen Benennung politischer Verbrechen. Zitat Ende. Kommunales Gedenken. Besonders in einigen deutschen und österreichischen Städten, in denen bis 1938 eine intakte Synagoge stand, wird jährlich am 9. November der Pogrome gedacht. Die Form dieser Erinnerung hat sich seit 1945 erheblich gewandelt. Bis 1958 waren meist lokale jüdische Gemeinden die Hauptträger der Veranstaltungen, oft unterstützt von anderen Opfergruppen wie der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, VVN, gewerkschaftlichen und außerparlamentarischen Oppositionsgruppen. Sie wandten sich gemeinsam zum Beispiel gegen neue antisemitische Tendenzen, zu langsame und mangelnde Bestrafung nationalsozialistischer Verbrechen und unzureichende Wiedergutmachung. Seit 1963 wurde der 9. November in den meisten betroffenen Orten regelmäßig als Gedenktag an die Kristallnacht unter dem Motto „Als die Synagogen brannten “begangen. Im Vordergrund standen dabei die Gewalt und Zerstörung einer einzigen Nacht, während die folgende Deportation in KZs, die sogenannte Arisierung und die Rolle der Zuschauer vielfach kaum bedacht wurden. Bis 1973 ging die Zahl dieser Gedenkveranstaltungen und die Teilnahme daran zurück. Aktuelle politische Ereignisse wie die Studentenbewegung, der Jom-Kippur-Krieg oder der 50. Jahrestag des Hitler-Ludendorff-Putsches überschatteten das Datum. Zum 40. Jahrestag 1978 gewann das Gedenken an die Novemberpogrome ungeahnte Popularität. Gegenüber 1973 verzehnfachte sich die Anzahl der Gedenkveranstaltungen. Die spezifisch jüdische Verfolgungsgeschichte wurde nun erheblich differenzierter wahrgenommen, erforscht und gewürdigt. Der Begriff Reichskristallnacht wurde kritisch hinterfragt und die historische Einordnung der Novemberpogrome als Beginn der sogenannten Endlösung oder Etappe auf dem Weg dorthin erörtert. Auch die Haltung des damaligen Publikums als Komplizen oder schweigende Zuschauer wurde vermehrt diskutiert. Trotz des Eklats im Bundestag 1988 fand das Datum seinen festen Platz in der kommunalen und regionalen Erinnerungskultur. Oft wird es nicht nur als Rückblick, sondern als Tag des Antirassismus begangen, bei dem aktuelle Friedenspolitik, Rechtsextremismus oder Asylpolitik thematisiert werden. Seit einigen Jahren wird auch die spezifische Lokalgeschichte genauer untersucht und in das Gedenken einbezogen, etwa indem sämtliche Namen der jeweils vor Ort ermordeten, deportierten, vertriebenen und geschädigten jüdischen Personen verlesen werden und Überlebende oder Augenzeugen ihre persönliche Geschichte erzählen. Österreich. Das Wiener Volkstheater stellt seit 1993 jährlich eine Bühne für Berichte von Zeitzeugen der Novemberpogrome zur Verfügung. In München wirken Vertreter jüdischer Gemeinden und die Bürgerinitiative Gegen Vergessen – Für Demokratie bei den Gedenkfeiern zusammen. In Innsbruck wurde 1997 ein Pogromdenkmal errichtet, initiiert von Jugendlichen und entworfen von einem Schüler. Anlässlich des 75. Jahrestags des Novemberpogroms präsentierte das Burgtheater am 20. Oktober 2013 Die letzten Zeugen, ein Zeitzeugenprojekt zur Shoah von Doron Rabinovici und Matthias Hartmann im Wiener Burgtheater. In Anwesenheit von 6 Überlebenden des Holocausts lasen Burgschauspieler deren Erinnerungstexte. Gegen Ende des Abends traten die betagten Zeitzeugen an die Rampe und sprachen einige persönliche Worte. Im zweiten Teil des Abends konnte das Publikum in 3 Foyerräumen an jeweils 2 Zeitzeugen Fragen richten. Die Produktion wurde 2014 zum Berliner Theatertreffen, ans Staatsschauspiel Dresden und ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg sowie 2015 ans Schauspiel Frankfurt eingeladen. Nationales Gedenken. Seit 1978 hat der 9. November auch auf Bundesebene den ihm gebührenden Rang als festes Erinnerungsdatum eingenommen. Ein gemeinsamer Vorstoß des Zentralrats der Juden, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Kultusministerkonferenz löste damals zahlreiche Schulveranstaltungen aus. Aktionswochen und Schweigemärsche gegen Neonazismus fanden starken Zuspruch. Alle Landesregierungen und Bundespräsident Walter Scheel beteiligten sich mit eigenen Gedenkveranstaltungen. Der 50. Jahrestag 1988 geriet jedoch zum Skandal. Bei der zentralen Gedenkfeier des Bundestages durften Repräsentanten der jüdischen Opfergruppe nur am Rande mitwirken. Heinz Galinski sollte dort nicht sprechen, weil er zuvor in der Volkskammer der DDR aufgetreten war. Die Rede des Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger wirkte in Teilen wie eine Entschuldigung der Mitläufer des Nationalsozialismus. 1990 war der 9. November zeitweise auch als deutscher Nationalfeiertag im Gespräch. Wegen des Mauerfalls von 1989 stand das Datum für den entscheidenden Durchbruch zur Wiedervereinigung. Es hätte zudem einen Bezug zu einigen historischen Ursachen der Novemberpogrome hergestellt: zur Novemberrevolution von 1918 sowie zum Hitler-Ludendorff-Putsch von 1923. Darin sah eine Minderheit der Bundestagsabgeordneten eine Chance zu einer gesamtdeutschen Identität, welche die Freude über die Wiedervereinigung bewusst mit der Erinnerung an den Wendepunkt zum Holocaust als tiefster Schattenseite der deutschen Geschichte verbindet. Zum Tag der Deutschen Einheit wurde dann aber der 3. Oktober erklärt. 1996 erklärte Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar, an dem sowjetische Truppen 1945 das KZ Auschwitz-Birkenau befreiten, zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und begründete dies so: Zitat: Die Erinnerung darf nie enden. Sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form der Erinnerung zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken. Zitat Ende. Für viele Gruppen und Personen, die sich mit den Folgen des Antisemitismus auseinandersetzen, wirkt der 27. Januar in der Bevölkerung bisher nicht ausreichend als Anstoß zum nationalen Gedenken der NS-Zeit. Darunter sind der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz und der Arbeitskreis Israel und Kirche in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Zitat: Der 9. November ist durch keinen anderen Gedenktag zu ersetzen. Am 27. Januar, dem staatlichen Gedenktag, wird aller Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedacht. Das Gedenken der Schuldiggewordenen und ihrer Nachkommen unterscheidet sich vom Gedenken der Opfer und ihrer Nachkommen. Es muss gewissentreffendes Gedenken sein, sonst droht die Gefahr, der eigenen Geschichte auszuweichen, indem man sich unberechtigt auf die Seite der Opfer stellt. Zitat Ende. Historische Einordnung: Die Pogromnacht wird heute als aktionistische Radikalisierung der auch von der Parteibasis vorangetriebenen Judenvertreibung, als deren teils organisierte, teils improvisierte staatliche Zentralisierung oder als gezielter, umfassender Angriff des Regimes auf die noch vorhandenen moralisch-ethischen Grundlagen und Reste eines rechtsstaatlichen Bewusstseins der Deutschen interpretiert. Aus der Chronologie der Ereignisse wird in der Forschungsliteratur geschlossen, dass die Pogrome nicht auf längerfristige Planungen zurückgingen, sondern erst nach dem Attentat auf Vom Rath bzw. nach dessen Ableben von Goebbels und Hitler kurzfristig beschlossen wurden. Bislang hatte er die radikalen Antisemiten in der NSDAP immer gebremst. Doch nach den Erfolgen seines Regimes glaubte er, keine außenpolitischen Rücksichten mehr nehmen zu müssen. Peter Longerich sieht in den Pressemitteilungen des 7. November einen Hinweis darauf, dass man bereits zu diesem Zeitpunkt entschlossen war, das Attentat für eine massive antisemitische Kampagne auszunutzen. Anders als 2 Jahre zuvor das Attentat auf Wilhelm Gustloff. Auch auf das Ziel dieser Kampagne gebe die Formulierung einen Hinweis. Es ging um die völlige Verdrängung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben. Lange war unter den Historikern unklar, welche Rolle Hitler bei der Auslösung der Pogrome gespielt hatte. Der ehemalige SS-Sturmbannführer Luitpold Schallermayr sagte nach dem Krieg aus, Hitler habe ihm am 10. November erklärt, die SS solle sich, Zitat, aus dieser Aktion heraushalten. Als ich den Führer fragte, hatte ich den Eindruck, dass er von den Vorgängen nichts wusste. Zitat Ende. Aus diesen und anderen widersprüchlichen Quellen wurde geschlossen, dass die Pogrome auf Goebbels und die Reichspropagandaleitung zurückgingen. Hitler sei an der Entscheidungsfindung unbeteiligt gewesen. Dabei spielten auch apologetische Motive eine Rolle. Aus Goebbels Tagebucheinträgen geht aber hervor, dass durchaus Hitler Bescheid wusste. Die Historikerin Angela Herrmann identifiziert ihn als den Hauptverantwortlichen für die Pogrome. Der scheinbar 1924 aufgelöste Stoßtrupp existierte als Traditionsverband weiter. 39 führende Mitglieder waren am 9. November im alten Münchner Rathaus versammelt und beteiligten sich in vorderster Reihe an den Gewalttaten. Die Synagogenzerstörung war der Auftakt der systematischen sogenannten Arisierung und der Vertreibung der Juden aus Deutschland. Die Frage, welche Rolle sie im Prozess der Radikalisierung der nationalsozialistischen Judenpolitik bis hin zum Holocaust spielte, wird in der Forschung unterschiedlich beantwortet. Der Historiker Hans-Jürgen Döscher sieht in der Besprechung im Reichsluftfahrtministerium vom 12. November den, wie er sagt, Übergang von der Verfolgung zur existenziellen Vernichtung der Juden in Deutschland. Der deutsch-amerikanische Historiker Peter Löwenberg sieht in den Geschehnissen ein öffentliches Demütigungsritual. Es sei dem Regime um einen Test gegangen, wie weit die Bevölkerung antisemitische Gewalt dulden oder unterstützen würde. Insofern sei die Kristallnacht eine, wie er sagt, Vorbereitung für Entmenschlichung und Mord gewesen. Wolfgang Benz urteilt, der Holocaust begann im November 1938. Auch der Historiker Hans Mommsen sieht mit der Reichskristallnacht einen Rubikon überschritten. Die Juden seien von da an vogelfrei gewesen, ein, Zitat, sanitäres Problem, das zu lösen sich Gestapo und SD anschickten, Zitat Ende. Dem widerspricht der Historiker Frank Bajor. Zwischen dem Novemberpogrom und dem Holocaust habe es keine ungebrochene Kontinuitätslinie gegeben. Heinrich August Winkler betont, es sei den Nationalsozialisten 1938 noch darum gegangen, „ die Juden aus Deutschland herauszubringen “, so Hitler gegenüber dem polnischen Außenminister am 5. Januar 1939. Die Entscheidung zum Mord sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefallen. Nach Henning Köhler war mit dem Pogrom die sogenannte Judenfrage im nationalsozialistischen Sinne im Grunde gelöst. Es blieb nur ein kleiner, sozial und ökonomisch marginalisierter und zudem überalterter Teil der deutschen Judenheit im Land, der in der Öffentlichkeit kaum noch in Erscheinung trat. „Ohne Krieg hätte sich das Problem durch weitere Auswanderung und den Tod der Alten erledigt. “Der amerikanische Historiker Peter Hayes glaubt dagegen, 1938 sei dem Regime klar geworden, dass das Reich die Juden nicht schneller vertreiben konnte, als es sie zu erobern plante. Diese Erkenntnis habe zur Beschleunigung der Judenverfolgung und zum Übergang zu offener Gewalt beigetragen. Der Artikel Novemberpogrome 1938, Kapitel Weitere Schritte in der Judenpolitik, Umgang mit den Verbrechen nach 1945 und Historische Einordnung wurde vom Benutzer Blick am 18. April 2021 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/novemberpogrome 1938. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden